die haben ein World Tour Team gesponsert damals, aber hat eigentlich nicht so ganz verstanden, was das bedeutet. Und dann hat ein Freund von mir getextet und gesagt,
ihr seid auf Eurosport.
Jetzt haben wir hier jemanden am Start, der richtig weiß, wie es geht.
Keine macht das seinen Prioritäten und ich glaube, wir können das nicht. Also das Gleiche nochmal machen, weil wir einfach so richtig engen Fokus haben und irgendwas richtig gut machen. Ich manchmal gehe ich auch dahin und mache so ein bisschen.
Nein, ja.
Doch. Wenn es richtig schlimm aussieht, dann mache ich das.
Gehst du dann auch auf die Menschen zu und sagst, hey, sorry, aber...
Nee, das mache ich leider. Ich mache das eher so geheim.
Geheim, ja?
Sehr gut. Wir können es ja sagen, wir haben das jetzt schon gemacht und bald wird es ein paar Bikers Paradise Win-Wings geben.
Genau.
Das wird geil.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge Nummer 84. Heute haben wir den Gründer von Ass Savers im Interview. Das nutzen wir auch, um über Schutzbleche zu sprechen. Aber vorher, Alex, bevor wir das machen, haben wir noch einen ganz kleinen Nachtrag zu unserer Folge mit den Waschutensilien, Waschmitteln etc. pp. Da hat nämlich ein sehr aufmerksamer Hörer uns bei Instagram geschrieben. Er hat nämlich dein Problem erkannt. Du hast nämlich ein Problem mit Merino, hast du gesagt, ne? Dass das Merino oder der Merino-Stoff öfter mal so kleine Löcher bekommt.
Ja, genau.
Und Mr. Björnsson schreibt bei Instagram, zu Merino-Kleidung nutzt Vollwaschmittel ohne Enzyme, zum Beispiel von eCover oder EcoWear. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und er sagt, Enzyme begünstigen die Bildung von Löchern bei Merino-Sachen. Und hat dazu noch ein Emoji mit so einem kleinen Käsestück dazu gemacht mit Löchern drin. Also die Enzyme fressen quasi Löcher rein bei Merino, weil es ein Naturprodukt ist und eben kein künstliches Textil.
Und das wird ausgewiesen auf jeder Waschmittelpackung, ob da jetzt so ein Ollet-Enzym drin ist oder was?
Ja, gehe ich mal stark von aus.
Ich finde es ja geil, dass wir so eine Hörerprofis haben. Finde ich super.
Das kann ich nur unterschreiben. Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Gleich also der Gründer von Ass Savers da. Wir müssen über Schutzbleche reden, weil Ass Savers sind ja kleine Minischutzbleche aus Plastik.
Nein, ich finde es sowieso gut, mal wieder über Schutzbleche zu reden, weil jetzt hat es ja wieder viel geregnet und ich habe mich ja den ganzen Winter lang drum gedrückt, ich weiß nicht warum, an meinem Fahrrad meine Schutzbleche ranzumachen. Wahrscheinlich, weil die so viel Schrauben haben. Das sind so eine richtigen, ne? So ein richtiges Set. Und so musst du überall festschrauben. Und das geht ja an meinen Cube Graveler. Und was total nervig ist, die haben einen Konstruktionsfehler. Also in meinen Augen.
Die Bleche oder das Fahrrad?
Das Fahrrad.
Oh.
Und zwar, wenn du einen Gepäckträger oder ein Schutzblech am Hinterrad befestigen willst, musst du das Hinterrad ausbauen.
Hä?
Ja, genau. Ja, genau. Total hohl.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt den ganzen Winter nicht ohne Schutzblech gefahren bin. Und jetzt dachte ich so, oh, jetzt hat es geschneit, jetzt taut dieser Mist, jetzt gibt es irgendwie wieder Matschepampe. Und jetzt habe ich die Dinger da rangekloppt und jetzt kommt gleich das Nächste. Ich weiß nicht warum, das sind wirklich die Originalschutzbleche für dieses Bike. Aber irgendwie haben sie nicht auf die Reifenbreite geachtet.
Ah, ja,
und ich habe wirklich die Standardlaufräder drin, also so wie es kam.
Also Standardlaufräder Standard, mit Standardreifen.
Standardreifen und da ist... Also gefühlt ist da nur ein Zehntel Millimeter Platz zu diesem bekloppten Schutzblech und das nervt mich.
Ich bin ja ganz großer Fan von diesem SKS Raceblade Pro XL, ein bisschen komplizierter Name, aber das ist das, glaube ich, das einzige Schutzblech, was du einfach nur so relativ einfach mit einem Gummi festklippen kannst und wieder abmachen kannst. Ich habe das dann den ganzen Winter drüber dran, also an meinem Straßenstadtrennrad. Und das finde ich absolut großartig. Und da sieht man ganz oft im Stadtbild, dass Leute das benutzen und die sind aber zu doof, um das zu benutzen.
Was passiert denn dann?
Pass auf, du hast nämlich an dem Blech selber zwei Halterungen, die das Blech halten und die kannst du verschieben. Ja. Und wenn das sehr weit auseinander ist, dann drückt es mehr nach unten, wenn es weiter zusammen ist, geht es weiter nach oben und so weiter. Und das haben ganz viele nicht auf dem Schirm, weil sie die Bedienungsanleitung nicht lesen. Ah. Und dann ist das Schutzblech irgendwie 30 Zentimeter über dem Reifen und du denkst dir so, um Gottes Willen, das sieht erstens kacke aus. Ja, Fahrradfahren hat immer was mit Style zu tun. Und zweitens, schützt es doch dann auch einfach nicht mehr. Mein Gott, einfach mal schön die Bedienungsanleitung lesen und dann ist gut.
Übrigens, ich habe diese Schutzbleche, die du hast, habe ich auch.
Ja, 30 Euro kosten. Die finde ich auch ein angemessener, guter Preis.
Und bin auch voll begeistert von diesem Quick Release, von diesem Schnellspanner-Mechanismus.
Ja, so ein Gummi, was du einfach nur drum machst und einhakst.
Aber die funktionieren, auch wenn du es oft ab und an machst.
Voll, ja. Ich habe die schon mehrere Jahre, 3, 4, und die sind super. Die muss man halt dann nach so einer Wintersaison mal wieder sauber machen, weil die total zwiespackt sind.
So, und jetzt wollte ich genau das eigentlich für meinen Cube haben, für breite Reifen.
Ja, Bedienungsanleitung, ne? Du musst dann schon gucken, für wie breit sind diese Schutzbleche ausgelegt. Zum Beispiel gibt es ja auch das von SKS das Raceblade Long. Also das geht hinten wirklich bis fast auf den Boden runter und das ist halt total geil, gerade wenn du Rennrad fährst oder meinetwegen auch in der Stadt und jemand fährt hinter dir, dann wird er bei einem relativ normalen Schutzblech komplett nass. Ja, aber wenn das sehr weit unten Richtung Boden abschließt, dann kommt da kein Spritzwasser raus. Dafür ist dieses Long sehr gut, aber Nachteil da, die müssen auch festgeschraubt werden. Also sind 2 Handgriffe mehr, die du machen musst und ja, ist ein kleines bisschen teurer, 45 Euro.
Aber eigentlich bin ich ein Schutzblechhasser.
Ja, so ein Rennrad sieht schon am geilsten aus ohne Schutzblech.
Naja, nicht nur das. Kennst du es nicht, wenn du so früher als Kind oder später auch, wenn du so deine ersten Räder hattest, irgendwann fingen die Schutzbleche immer an zu klappern.
Ja,
oder?
Das stimmt.
Immer. Und es hat mich mein Leben lang genervt. Und ich war irgendwie, dann kam das Rennrad und da gab es keine Schutzbleche und es hat mich total happy gemacht. Nur eben mit dem kleinen Problem, dass man dann immer nass wird. Ja. Aber bei meinen Fahrradreisen, ne, ist das ja total geil. Beim Graveln ist die Arschrakete mein Schutzblech.
Stimmt, ja. Aus beim Bikepacking ist das gut, ja.
So, und jedes Mal, wenn ich irgendwie Gepäckträger und 2 Gepäcktaschen hinten dran habe, dann haust du dir einfach hinten auf den Gepäckträger irgendwas rauf, dein Zelt als Rolle und dann hast du auch ein Schutzblech. Und vorne hatte ich nie eins dran und es funktioniert auch immer. Weil ich glaube, wenn du wirklich mal in Regen kommst, bei so einer langen Reise, dann ist es egal, dann spritzt das Wasser von überall hoch und dann wirst du eh nass.
Ja, du wirst schon komplett nass, aber es ist trotzdem angenehmer, dass von unten nicht so viel hochkommt. Das muss man dazu sagen.
Ja, natürlich, aber du bist ja eh eine kleine Mimose.
Ich? Nein, ich doch nicht.
So, aber jetzt haben wir hier jemanden am Start, der richtig weiß, wie es geht. Und wir begrüßen hier bei uns im Podcast Stefan Widell, der Mitgründer und Erfinder von Airsavers.
Ihr wisst schon, diese kleinen Plastikdinger, die man sich unter den Sattel steckt und dann hat man ein kleines Minischutzblech und mittlerweile gibt es ja auch eins, was man hinten an den Rahmen dran stecken kann und dann wird man noch besser geschützt. Also großartige Erfindung.
Und jetzt hören wir mal, wie viele Menschen auf der ganzen Welt er schon wortwörtlich den Arsch gerettet hat.
Unser Gast im Paradise.
Hallo, Stefan.
Hallo. Hallo.
Schön, dass du hier bist.
Ja, danke, dass ich eingeladen war.
Du bist ja mit einem extravaganten Fahrrad hergekommen. Das sieht absolut fantastisch aus. Es ist ein Riemen dran. Es ist keine Gang... Oder ist da eine Gangschaltung? Nee,
das ist keine Gangschaltung. Das ist
ein Single Speed.
Es sind aber Scheibenbremsen, ein ganz kleiner Frontgepäckträger. Es sieht toll aus. Ja, erzähl mal irgendwas zu diesem Fahrrad.
Meine Meinung mit diesem Fahrrad war, es als Kiezrad benutzen. Ja. Und ich wollte das eigentlich nicht so toll aussehen. Weil das.
Deshalb auch die ganzen Aufkleber
ich
dran, ne?
Das, ja, ich habe das versucht so zu machen, dass keiner das klauen will und verkaufen. Also muss wirklich schwer zu verkaufen sein.
Ich klaue das sofort.
Ja, das ist klar. Aber Fahrradliebehaber klauen keine Fahrräder. Also
das stimmt.
Das ist nur Diebe, die einfach irgendwas schnell weiterverkaufen will.
Das Fahrrad von Stefan hat so ein ganz tolles Petrolblau, würde ich sagen. Mhm. Und das macht schon Lust zum Klauen.
Und du hast diese kleinste Rücklichtleuchte, die straßenverkehrsordnungskonform ist dran.
Genau,
ne?
Also ich habe dann nachgerüstet mit so ein paar Komponenten, die ich gerne habe. So ein Supernova-Lichter und ein Sonne vor der Narbe und so, ein Dynamo-Narbe.
Geil.
Und natürlich der allein Frontrack im schönen Neon-Pink. Ein paar Sachen. Das ist auch, also, wenn man so ein bisschen näher reinguckt, dann sind die Sachen vielleicht doch ein bisschen teuer.
Aber damit haben wir auch geklärt, dass wir einen richtigen Fahrrad-Nerd hier haben, so wie wir uns das vorgestellt haben. Du bist Schwede, kommst aus Göteborg.
Stimmt.
Wohnst jetzt aber in Berlin. Was wir toll finden, weil du bist jetzt bei uns im Studio direkt.
Ja.
Was hat dich nach Berlin verschlagen?
Oh, die Liebe natürlich.
Ja, die Liebe, ein Hoch auf die Liebe.
Das ist Geschichte, Air Service ist ein bisschen lustig. Ich habe das angefangen in 2011 und kurz danach, am Anfang war das natürlich, das ging ziemlich schnell hoch, aber trotzdem nicht so, dass man alles loslassen könnte. Aber meine damalige Freundin hat ein Jobangebot in Amsterdam bekommen und ich ziehe mit und fange dann mit Air Service so langsam an. Und dann hat das ziemlich schnell gewachsen und meine Partners, Business-Partners in Schweden, hat dann so ein bisschen mir geholfen und so langsam sind die auch eingestiegen und haben mehr und mehr gearbeitet. Aber dann nach Amsterdam und den Beziehungen meiner damaligen Freundin, wenn das beendet war, dann habe ich gedacht, ey, jetzt ziehe ich nach Amsterdam, nach Barcelona und hat da so mein eigenes Zeit und ein bisschen schön. Also in Barcelona habe ich Freunde und da ist der Fahrradfahren fantastisch.
Ja.
Und bin da hingezogen und 2 Monate später habe ich meine deutsche Frau getroffen.
Und da war es vorbei.
Dann war es vorbei und dann 6 Monate später ging das nach Berlin.
Du hast gerade gesagt, 2011 war die große Startphase von Air Savers. Da wollen wir jetzt die Geschichte hören. Wie ist es dazu gekommen, dass du Schutzbleche herstellst?
Ja, es war ein Zufall. Also ich bin ja Produktdesigner von Beruf. Hat so ein Masters of Fine Arts, wie das so
klingt. Aber wirklich gut.
Ja, ist es. Danach habe ich auch als Designer gearbeitet und dann war das so immer mit meine Passion für Fahrräder nebenbei. Und dann habe ich ein paar Freunde getroffen, die ein anderes Designbüro gehabt. Die hat ja so eine Spezialnische, wo die einfach Materialien von verschiedenen Herstellern, die haben diese Waste Streams bearbeitet. Also die hatten mit so einem Hersteller Kontakt und die haben gesagt, okay, wir haben das und das Waste Stream mit Material.
Was heißt Waste
Das Stream? Heißt also in der Produktion Abfall, das Abfall der okay. nicht benutzt werden kann.
Okay.
Und ihre Spezialität war, da reinzugucken und was kann man mit diesem Material machen. Wir haben ja einfach getroffen und die meinten, ja, wir haben dieses Material gerade, vielleicht können wir das machen, irgendwas damit machen. Und das war diese große Blatt mit Polypropylen, was wir auch heute noch benutzen. Und dieses Material lag auf meinem Schreibtisch über ein Jahr und dann plötzlich einen Tag würde ich von der Büro nach Hause fahren und war auf meinem Fahrrad, hat es angefangen zu regnen und ich dachte so, okay, ey, wie mache ich das jetzt? Wie komme ich nach Hause so ein bisschen trockener? Und dann bin ich zurückgegangen ins Büro, hatte so ein bisschen Karton genommen und einfach unter den Sattel gesteckt und dachte, ja, irgendwas macht das bestimmt.
Ja.
Bin nach Hause gekommen und festgestellt, es funktioniert ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und dachte direkt so, okay, hier kann man ein Produkt machen, auf jeden Fall.
Ja.
Und am nächsten Tag zurück im Büro habe ich dieses Material gesehen und dachte so, ja, klar.
Warum nicht das?
Das ist perfekt dafür. Das hat genau die Eigenschaften, was man sucht. Und hat dann angefangen, so ein kleines Prototyp zu basteln, so mit Schere, einfach per Hand. Und dann hat es einfach Pang gesagt.
Eingeschlagen.
Wir haben so in 24 Stunden so einen Webshop gebaut und mit einem PayPal-Account zusammen verknüpft und dann ging es los.
Und dann ging es los.
Bing, 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 bing.
Ja, das war am Anfang so nur so ein Fixed-Gear-Ding. Wir haben schon so ein bisschen Umsatz gemacht die ersten paar Monate und dachte, ja, hier kann man was machen. Und dann ging es bis 2013. Dann haben wir irgendwie einen Kontakt mit einem Sattelhersteller im Italien gefunden, die natürlich auch so einen machen wollte. Die haben ein World Tour Team gesponsert damals und ich setze jetzt die Schutzbleche auf die Fahrräder und ich so, ja, toll, aber hat eigentlich nicht so ganz verstanden, was das bedeutet. Und dann hat ein Freund von mir getextet und gesagt, ihr seid auf Euros Board.
Ja, aber haben die dann auch euren Namen genannt? Oder waren einfach...
Die
haben sogar euren Namen genannt.
Die haben so ein Slow-Mo gemacht von dem Sattel mit dem Schutzblech.
Geil.
Und so alles im Dunkel. Verstanden? Und einfach so, da haben die da minutenlang darüber geredet. Und der Kommentator hat gesagt, ja, also sowas macht voll Sinn. Das war der richtige Boom. Also das, seitdem war das klar, okay, das hier müssen wir als ein richtiges Geschäft machen. Und
aber es ist ja auch großartig, ne? Also es ist ja nur ein kleines Stück Plastik, was unterm Sattel geklemmt ist. Und im Endeffekt bleibt dein Sitzpolster, also wenn wir beim Rennradfahren bleiben, das Sitzpolster relativ trocken. Und, und man kennt so dieses Gefühl, wenn es dir die Kimme dann so runterläuft und dann ist irgendwann das ganze Sitzpolster komplett nass. Das kann dann eben auch zu Hautirritationen führen. Ne?
Ja, genau. Und besonders auf dem Level.
Ja.
Als die ersten Airsaver kamen, habt ihr dann mal auf dem Markt geguckt, ob es schon sowas Ähnliches gibt? Weil es ist ja so ein einfaches Produkt eigentlich, aber so genial. Gab es Konkurrenz schon, oder?
Ja, also das Geschichte ist folgendes, die wahre Geschichte. Und das ist nach 6 Monaten ungefähr, ist es uns aufgefallen, hey, vielleicht gibt es irgendwas schon. Also wir haben das keine Zeit darüber nachzudenken, keine Erfahrung mit sowas und hat einfach so rausgehauen. Weil ein Produzent in England, der so ähnliche Produkte machen, sagt, hey, cooles Produkt, das ist gut gemacht, aber er weiß doch, dass es schon ein Patent gibt, ne? Und wir so,
oh, was?
Oh. Nee.
Der Klassiker.
Und dann haben wir das also natürlich gründlich untersucht und es gab ein Patent im USA von der 90ern. Mhm. Von einem Erfinder, der das Patent gemacht hat, aber das nie zum Markt gebracht. Also deshalb kann man nicht googeln, das gab es keine ähnliche Sachen. Also, aber der hat die Patentgebühr nicht bezahlt.
Aber dann läuft sowas aus, oder?
Dann läuft sowas aus.
Dann fängt es gar nicht an zu laufen.
Ja, genau. Das kann auch sein.
Der hat das Patent war durch, also war festgestellt, der hat bezahlt, aber der hat das nicht weitergemacht. Weil es ist so, ein Patent ist günstig am Anfang, aber wenn du das erneuern willst, kostet das mehr und mehr und mehr.
Ah, okay.
Und der hat dann das bestimmt gemacht und dachte so, was ich mache, war ein Produkt davon. Und dann ist es, ich glaube, es war so ein typischer Erfinder, der hat bestimmt 100 Patente, verschiedene Sachen.
Ja. Ja, aber keins davon wurde bei Eurosport gezeigt.
Und nee, deshalb
hat er gedacht, komm, das lassen wir lieber.
Ja, deshalb können wir eigentlich nicht sagen, dass wir das so erfindet.
Wie habt ihr denn damals diese Produktion dann gemacht? Ich glaube, da ist man doch erstmal total überwältigt, wenn dann pro Tag, keine Ahnung, 200 Bestellungen reinkommen, dann muss man ja auf einmal wirklich sehr, sehr viel liefern. Man muss herstellen, man muss Etiketten ausdrucken, man muss zur Post gehen, man
Pakete
muss
Pakete packen, ja.
Ja, also da, ob das Glück war oder ob wir einfach schlau waren, aber der Produktion war ja von Anfang an so gemacht, dass also wir bedrucken nebenbei in einer normalen Druckerei. Und die sind eine Riesendruckerei und da, wir haben überhaupt keine Scale-Probleme. Also wir können das also von jetzt bis morgen verdoppeln. Immer noch. Also die haben so viel Kapazität, dass das war nie ein Problem. Und die Sachen ist ja auch so klein. Also wenn die von der Fabrik kommt oder von der Drucker kommt, dann kommt so ein 25 ist so ein Pack. Das heißt, in einen Karton, normaler so 40 mal 40 mal 50, kannst du so 1500 Produkten.
Wow.
Wir haben keine Lager.
Ihr braucht kein Lager.
Nee, wir haben im Schweden haben wir ein Büro, das wird so langsam wird es so klein, das ist 140 Quadratmeter. Da sitzen meine 4 Kollegen und da gibt es das ganze Lager für den Weltmarkt. Also das ist wirklich so, nimmt sehr wenig Platz.
Und werden die Teile immer noch aus quasi in Anführungszeichen Abfallprodukten hergestellt oder bekommt ihr extra diese Polypropylen?
Ja, genau. Das ging ja ziemlich schnell und dann hatten wir diese Abfallstrom von diesen Fabriken war einfach zu wenig, um da was zu machen. Und wir mussten natürlich dann Material kaufen. Wir haben von Anfang an versucht, mit zu viel recyceltes Material so wie möglich zu nutzen. Und das ging ihnen so um verschiedene. Es ist schwierig, weil dieses Material ist eigentlich ein Verpackungsmaterial. Das ist der hauptsächliche Nutzung von diesem Material. Und deshalb sind die Qualitätsansprüche nicht immer so hoch wie wir. Wir sind ja, unsere Produkte soll ja mehrere Jahre halten, in Kälte und in Wärme und mit UV-Licht und so weiter und so fort. Deshalb haben wir ein paar Mal Lieferanten getaucht, weil plötzlich kam da eine Sendung mit, keine Ahnung, 5 Tonnen Plastik, der einfach nicht nutzbar war.
Und so großer Gott.
Ja, das war echt, das ist schwierig. Jetzt seit 1,5 Jahren glauben wir haben einen Lieferanten gefunden, der richtig gut macht.
War von Anfang an eigentlich an dem Ende, was bei diesem Schutzblech unter dem Sattel ist. Ne? Da habt ihr ja so Lock draufgeschrieben, also quasi wie so Verschluss oder so Sicherheitsverschluss, den man hochklappen muss. Und nur dann hält es ja auch richtig. Ja?
Genau.
Ist das eine Sache, die erst später dazugekommen ist, weil dir selber das Teil ab und zu rausgefallen ist? Oder war das von Anfang an so, da muss es ein Gegengewicht geben sozusagen, was gegen die Sattelstreben drückt?
Also das ist ja eine Weiterentwicklung. Ich glaube, wir sind jetzt auf der 4. Generation von AirSaver. Und wir haben natürlich nach dem ersten Modell festgestellt, dass auf manche Satteln funktioniert das nicht so gut, weil quasi am hinten sind die Sattelstreben immer ein bisschen anders. Die gehen breit oder schmal und das ist sehr schwierig, sich an dem zu festmachen, weil den, auch wenn du sitzt und Fahrrad fährt, dann die Feder so. Und das macht immer, dass diese Sattelschutzblech nach eine Seite schiebt. Das wird einfach so.
Ja.
Das sieht man auch ganz oft auf den Kopien, der auf dem Fahrrad sitzt oder so. Wenn man ihn in die Straße sieht, dann sitzen die ganz oft schief.
Also die nachgemachten S
genau.
sozusagen.
Und deshalb haben wir dieses neue System mit dem Flip-Tip, was du da genannt hast, entwickelt. Und das ist auch patentiert.
Ah.
Und mit diesem Flip-Tip, das funktioniert so wie ein Fahrradcappy, so der Schirm, dass man so hochklappt und dann, wenn man nach hinten sieht, dann ist es so festgeschlossen. Je mehr man zieht, desto härter schließt er ab.
Wie ist denn das, wenn du jetzt durch die Straße läufst, dann siehst du ja wahrscheinlich regelmäßig irgendeinen AirSaver auf der Straße, oder?
Ja.
Und guckst du dann immer, wie der sitzt, ob er das richtig fest, oder?
Manchmal gehe ich auch dahin und mache so ein bisschen
Nein, ja.
Doch. Wenn es richtig schlimm aussieht, dann mache ich das.
Und gehst du dann auch auf die Menschen zu und sagst, hey, sorry, aber du.
Nee, das mache ich leider nicht. Ich mache das eher so geheim.
Geheim, ja?
Sehr gut.
Stell dir mal vor, Martin, du kommst zu deinem Fahrrad zurück und denkst
das sieht ja gut aus jetzt.
Das sieht ja gut aus, genau.
Die nächste Weiterentwicklung ist ja der Win-Wing. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, das ist ja auch schon wieder total genial. Also ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, so etwas dann zu entwickeln. Aber irgendwie hast du oder habt ihr es als Team geschafft, euer Produkt, ein anderes Produkt daneben zu stellen, was einen ähnlichen Aufgabenbereich hat, aber eben wenn man durch den Schlamm fährt, dich noch besser schützt.
Auf jeden Fall. Es ist ja schwierig, so ein Success-Produkt zu. Die Nachfolger ist ja immer so ein bisschen schwierig und nervös, aber wir haben das auch dafür sehr lange Zeit gebraucht. Also 10 Jahre ist gegangen zwischen den beiden. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir im Vergleich zu anderen Brands, wir sind alle Produktdesigners. Das heißt, wir haben alle einfach der Produkt im Fokus. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht gut. Dann kommt das nicht raus. Also wir haben keine Marketing-Department, keine CEO, der uns vorantreibt und sagt, komm Leute, wir müssen jetzt eine Neuigkeit auf den Markt bringen.
Ja.
Deshalb können wir im Vergleich zu anderen Firmen also viel, viel mehr Zeit nutzen, um sowas kleines Produkt, also in jedem anderen Hersteller ist so ein Schutzblech so eine Nebensache. Irgendwas, womit man sein Produktsortiment ein bisschen ausbreiten will. Keiner hat den Zeit, so viel Danke darüber zu machen, wie man am allerbesten macht. Und wir haben auch Herstellungen in Schweden. Und das ist teurer natürlich als in Asien. Und deshalb müssen wir auch eine ganze Zeit darüber nachdenken, wie kann man das einfach so simpel machen, so dass man auch in Schweden herstellen kann. Und das heißt reduzieren. Also wir haben wenn man so einen normalen, so ein Clip-on-Schutzblech auseinander nimmt, dann ist es so 30, 40 Teile drin. Das ist kleine Schraube und kleine Federn und 5, 6 verschiedene Spritzgussdetails. Aber den Windwing ist nur 4. Nur 4 Teile. Und das ist so, wenn man da lang genug drin arbeitet, kann man sowas machen.
Der Grund für die Entwicklung von dem Windwing, war das der Gravel-Hype?
Nee, eigentlich ist das ein Beiprodukt. Wir würden gleich ein neues Brand auf den Markt bringen, dieses Herbst. Und da haben wir, ja, das kann ich ja eigentlich schon erzählen. Das
erzähl doch mal.
Ja,
erzähl
doch mal. Ja, das ist wir lieben Geheimnisse.
Genau. Nee, wir machen eine neues Brand für Kids.
Okay.
Und Kinderfahrräder ist ein bisschen schwieriger mit Sattel und also der ist nicht so konform. Also es ist ein bisschen schwieriger, da was eine Lösung zu finden. Und dann haben wir das hier entwickelt und dachte, ja, das funktioniert auch ein kleines 14 Zoller und ein 20 Zoller und so weiter und so fort. Aber warte mal, das funktioniert auch sehr gut auf einem Gravelrad. Und dann haben wir das erstmal unter dem Airsaver Brand rausgebracht. War genau der richtige Zeitpunkt. Das kommt auch ein ähnliches, aber kleineres Modell dann für den neuen Brand auch.
Aber ich habe das schon oft gehört, dass so Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind und dann, ja, ach, ist doch schon wieder trocken draußen und die Kinder fahren dann natürlich durch die Pfützen, die noch da sind und sind dann plitschplatsch nass. Also von daher ist das schon ganz gut beobachtet, würde ich sagen.
Ja, also das gibt es ja überhaupt. Keine macht das seinen Prioritäten. Und ich glaube, wir können das noch, also das Gleiche nochmal machen, weil wir einfach so richtig engen Fokus haben und irgendwas richtig gut machen.
Also ihr verkauft die Airsaver weltweit, ne, mittlerweile?
Ja.
Das muss doch ein tolles Gefühl sein, oder?
Das ist ziemlich cool, ja.
Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich was, ich habe nichts, aber wenn ich was hätte, was ich so weltweit, und dann verreise ich, ne, und dann bist du vielleicht mal in Spanien und dann siehst du da einen langfahren.
Ja.
Ich meine, sympathisch.
Sag mal, wenn ich jetzt einen Fahrradclub habe, dann kann ich euch anschreiben, so, ey, ich bin hier Verein XY, wir hätten gerne eine große Rutsche an Airsavers. Habt ihr ein Tool, womit man das designen kann? Oder schickt man das Firmen- oder Fahrradvereinslogo dahin und ihr druckt das dann? Oder macht ihr erstmal einen Kostenvoranschlag?
Wir können beides machen. Also wir machen ja Airsavers ab 50 Stück, Windwings ab 30 Stück. Mhm. Wir haben eine Schablone, so eine Illustrator-Schablone, das kann man nutzen. Oder man schickt uns die Logos und wir machen das da drauf und machen so ein paar einfache Vorschläge. Und dann dauert es so 4 Wochen. Dann kommt das zurück. Also ziemlich einfach. Keine große.
Wir können es ja sagen, wir haben das jetzt schon gemacht und bald wird es ein paar Bikers Paradise Windwings geben.
Genau.
Das wird geil.
Aber ihr habt doch, also das fing ja wirklich an mit ganz schwarzen Airsavern. Mhm. Und jetzt habe ich mal auf der Webseite gesehen, die sind alle bunt und die machen Spaß zum Angucken. Und ihr habt auch Kooperationen mit Künstlern, ne?
Ja, also das ist ja auch so, man muss ja so kreativ überleben. wir verkaufen immer noch am meisten schwarz natürlich. Das ist,
ach, die Leute wollen schwarz?
Ja.
Okay.
Total.
Ich hätte gedacht, so quietschbunt und geile Grafiken drauf und so.
Nee, das ist schwarz. aber es wäre ja auch sau langweilig, wenn wir nur schwarze Sachen hätte. Und diese Collabs, die wir machen, ist natürlich geht das um Marketing, um irgendwas Neues zu haben, um das rauszuschicken. Und Leute finden das auch geil, aber die kaufen das nicht so bedingt. Also die kaufen lieber schwarz, die meisten. Es gibt natürlich Leute, die auch sowas kaufen. Aber es ist eher so, eins, das ist Marketing und B, und nicht ganz unwichtig, es ist auch, weil wir einfach das cool findet, mit so Künstlern zusammenzuarbeiten, geile Design zu machen. Und also sonst wäre das einfach totlangweilig für uns als...
Ja, klar.
Wir wollten was Buntes. Wir kriegen was Buntes.
Wir bekommen was Buntes, ja.
Aber du bist schon ziemlich aktiv, auch in der Gravel-Szene. Ich habe nämlich mitbekommen, es gibt diesen Border Bash Aragon. Da bist du auch involviert. Erzähl
ja,
mal.
Also das ist ja von einem alten Freund von mir, der Andre von Chimp Bars, den man vielleicht kennt wegen seinem Bart. Der hat ja Border Bash in Tschechien gemacht. war ein von den ersten so Gravel Camps. Und wir kennen uns seit Bikepacking-Touren in Katalonien, in Spanien. Und wir waren oft unterwegs zusammen da. Und irgendwann hat der eine Frage bekommen von einem Sponsor, ob der nicht irgendwas in Spanien machen könnte. Und dann haben wir zusammengesessen, ein Gebiet ausgesucht, wo wir denken, hier ist es wirklich geil. Noch ein Freund, der in Spanien wohnt, der ist Spanier, und der hat so ein bisschen der Vor-Research gemacht. Und dann sind wir da hingefahren, ein paar Routentests gefahren und so. Und dann ging es los. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Routenplaner. So verbringe ich die Winterzeit dann meistens vor einem Computer und mache dann Routes.
Für den Sommer.
Sind das dann auch Reisen, die du machst?
Und manchmal ist es also Reisen, die ich selber plane natürlich. Manchmal ist es auch für Events, die mir gefragt hat, der irgendwo gehört hat, dass ich gerne Routen machen.
Okay.
Und das ist ein kleines Hobby geworden.
Welche Tools benutzt du da zum Planen?
Oh, so verschiedene. Google Maps sehr viel, natürlich. Komoot, da mache ich eigentlich meine Planung, also da lege ich die Route ein. Ich nutze auch Strava Heatmaps ganz viel. Das ist, da kann man sehen, so wo Leute früher hingefahren. Ja. Da kann ich sehen, ob diese Strecke überhaupt irgendwann gefahren, wenn ich vielleicht keinen guten Blick haben kann, ob das fahrbar ist,
ja.
Dann kann ich gucken, ja, wenn das einen blauen Strich auf Heatmaps haben, dann weiß ich, dass jemand hat da irgendwann gefahren. Das nutze ich. Ich nutze auch Google Earth Pro ziemlich viel. Das ist ungefähr wie Google Maps, aber ein bisschen mehr Einstellungen kann man da machen.
Okay.
Es gibt einen tschechischen Kartendienst, der hat Mapi, der ist auch ziemlich gut. Der hat bessere so Hiking-Karten und so, also bessere Details.
Und die Planung, die du machst, also ich mache auch selber Routenplanung, auch für meine Reisen und so, und merke immer wieder, dass man plötzlich irgendwo steht und denkt, das war jetzt nicht das, was ich geplant habe.
Nee, das ist ja der Craft von Routenplanung, dass man wirklich jeder Meter von den Route eigentlich, man muss da sicher sein.
Aber kann man das wirklich aus der Ferne, gerade wenn es um eine, also ich stelle mir gerade vor, du machst eine Route für eine Veranstaltung und du machst das aus der Ferne, geht es ohne die Route einmal vorher selber ab?
Nein, das geht nicht.
Okay.
Nicht, wenn du eine Veranstaltung machst, natürlich, okay. Da muss man sicher sein.
Ja.
Da kann sich auch Sachen verändern, also die Satellitfotos sind nicht immer updated und so weiter, das geht nicht. Du kannst ziemlich genau gucken, zum Beispiel, eine meiner Tricks ist so, wenn du eine Strecke kein Google Street View haben, du weißt nicht, wie das da aussieht, dann kann man zu der Anfang dieser Strecke und der Endpunkt dieser Strecke gehen, das ist normalerweise so ein Verbindungsweg zwischen zwei größeren Wege, kannst du da gucken, wenn das auf der einen Seite sieht aus, als würde das Weg benutzt und auf der anderen Seite auch benutzt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man kommt da durch.
Ah, okay.
Also solche Tricks kann man da nutzen, um rauszufinden. Aber am Ende, ich habe auch Routen gemacht, so für Freunde und so, wo da gewisse White Spots gibt's. Das ist auch ein Teil des Spaßes.
Stimmt, genau.
Ja.
Darum geht's ja auch, das Abenteuer.
Mhm.
Ich habe doch das gelesen hier bei dem Border Bash. Es geht ja auch darum, nicht nur, dass man das Rad fährt, sondern auch schiebt.
Genau. Ein bisschen Schieben ist immer dabei. Ja, das stimmt. Und das gibt es bestimmt auch dieses Jahr.
Was hast du für einen Fahrradurlaub geplant jetzt dieses Jahr?
Das nächste ist tatsächlich Border Bash Aragon. Und dann danach würde ich da auch in Spanien meinen 50. Geburtstag feiern mit Fahrradfreunden und so, ich habe dann Haus gemietet und wir würden dann Runden machen, so ganz locker.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Wir müssen noch erwähnen, dass du uns zwei Cappies mitgebracht hast, zwei Fahrradcaps von Air Savers. Vielen, vielen Dank dafür. Die
haben
wir in Ehren und setzen die auf jeden Fall auf. Ich habe meins gerade schon auf. Alex hat seine Schiebermütze auf, da passt gerade kein Speckdeckel runter.
Da passt kein Cappy, genau.
Nee, es gibt ja auch eine Regel. Man darf ja auch eigentlich keine Fahrradcappy nutzen, wenn man mehr als 65 Zentimeter von seinem Fahrrad steht.
Ist das so?
wer,
aber glücklicherweise stehen unsere Fahrräder
genau in dieser Distanz.
Ja.
Sehr schön. Dann, Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Es war eine große Freude, mal in die Welt der Schutzbleche reinzugucken.
Ja, die kleine Welt. Vielen, vielen Dank. Das war ganz lustig.
Und wir sehen uns bestimmt wieder.
Ja,
bis bald. Dankeschön.
Bis dann.
Ciao.
Also ich finde das ja total geil, wie aus einer sehr, sehr einfachen, pragmatischen Idee zur richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, auf einmal so es zu so einer Firmengründung kommen kann und wie dann so ein Momentum entsteht mit so einer kleinen Eurosport-Übertragung, mal 5 Minuten ja, im Bild ja. sein, noch nicht mal. Und auf einmal geht das Ding viral. Wir haben ja gerade schon angerissen in der Folge, dass wir, oder im Interview, dass wir auch diese Win Wings haben produzieren lassen im Bikers Paradise Design. Die sind jetzt noch nicht da. Wenn die da sind, dann seht ihr auf jeden Fall bei Instagram, wie die Teile aussehen. Und wir beide machen uns da mal Gedanken, wie ihr das dann bekommen könnt.
Dann seht ihr nicht nur bei Instagram, wie die aussehen, dann seht ihr die überall auf den Straßen.
Auf der gesamten Welt.
Auf der gesamten Welt.
Ich habe noch ein kleines Mini-Thema für dich. Hast du mitbekommen, dass Garen Thomas seine letzte Saison jetzt fährt? Ich war so ein kleines bisschen überrascht, dass er überhaupt noch fährt. Ich dachte so, ja, ach, hat er im Winter schon gesagt, dass er jetzt irgendwie aufhört oder sowas. Aber nee, er fährt jetzt seine 19. Saison noch, macht wahrscheinlich dann so ein schönes Schaulaufen. Ne? Überall, wo er seine großen Erfolge im Profi-Peloton eingefahren hat, wird er bestimmt nochmal Winke-Winke machen. Also Tour de France fährt er und so. Also das wird bestimmt ziemlich cool für ihn. Obwohl ich mir vorstellen kann, wenn du halt Profi bist, willst du wahrscheinlich auch schon noch mal ein Rennen gewinnen.
Ja, wie alt ist der?
Boah, da bin ich jetzt gerade überfragt. Aber 19 Jahre Profi, lass dir mal Ende 30 sein vielleicht.
Ja. Also das klassische Alter zum Aufhören.
Ja, der war ja am Anfang seiner Karriere, 2006 im Team T-Mobile Development Team, da in diesem Ausbildungsprogramm. Dann war er als Gastfahrer bei Team Wiesenhof mal ganz kurz aktiv. Finde ich auch voll geil. Ja. Und dann wurde er 2009 bei Team Sky, ist er da untergekommen. Das war da ja gerade neu gegründet. Und dann ging es ja steil durch die Decke. Er war ja sehr erfolgreich auf der Bahn. Ne? Viele Jahre bei Team Sky und Ineos Grenadiers Teamkapitän. Tour de France 2018 gewonnen. 3-mal Weltmeister auf der Bahn in der Mannschaftsverfolgung. 2-mal Olympiasieger, also absolut zu Recht in der Hall of Fame des Radsports. Und G, das ist ja sein Spitzname, G, einfach ein ultra sympathischer Wuschelkopf, ja, mit seinen kleinen Löckchen. Und ich weiß nicht, der ist einfach immer total locker. Auch als er da damals die Tour gewonnen hat und total unter Druck stand. Wenn er in Interviews gerade vom Rad gestiegen irgendwas gefragt wurde, hat er immer korrekte, coole, manchmal lustige Antworten gegeben.
Es sind ja jetzt echt einige ausgestiegen, ne, aus Altersgründen. Hoffen wir mal, dass die nächste Generation noch genau so eine Typen sind, oder?
Ja, wir brauchen auf jeden Fall coole Leute im Radsport.
Ich finde sonst musst du noch mal ran.
Ja, ja. Hilft wohl alles nicht. Martin, ne? Da musst du Martin noch mal.
Wenn alle Stricke reißen, musst du rauf. Ich meine, weißt du, und dann.
Ja, aber das sagt man ja auch in anderen Sportarten. Ne? Es gibt nicht mehr so die richtigen Typen. Ne? Sei es im Motorsport, sei es im Fußball oder so. Es gibt oftmals nur noch, also oder sehr wenig Leute, die wirklich mal so einen Bolzen raushauen in Interviews oder sowas.
Ja, ja.
Wenn egal ob du dir ein Politiker-Interview anguckst oder ein Sportler-Interview, das sind irgendwelche hohlen Phrasen, da ist ja eigentlich egal, welches Spiel gerade gespielt wurde oder welches Rennen zu Ende gegangen ist, das kannst du alles austauschen. Da ist kein Leben drin, so die Leute sind total darauf bedacht, was sie erzählen, bloß keinem auf den Schlips treten und sowas, aber davon lebte das ja früher, ne? Dass es so kleine Fäden gab, dass es Freundschaften gab, dass da mal einer einen rausgehauen hat. Und dann hat man später dann gesagt, ja komm, egal, wir trinken jetzt ein Bierchen und dann ist das auch wieder vergessen und gut ist. Also ich bin Fan davon, einfach ja, man selbst zu sein.
Ja genau, das ist alles mittlerweile PC, ne? Und die haben alle Berater und jedem wird gesagt, was zu tun ist.
Ja, und dann ja wahrscheinlich auch den Sponsoren gefallen, ne? Negativ auffallen. Ist, im Endeffekt ist ja jede Publicity eine gute Publicity, ob das jetzt negativ ist oder positiv, scheißegal. Aber ich glaube, diese Media-Teams, die dahinter stecken, die hauen den wirklich so auf den Fingern und sagen so, macht mal hier nur so ein bisschen halblang und gut ist.
Weißt du, was schön ist?
Was denn?
Wir dürfen uns auch daneben benehmen.
Wir dürfen uns daneben benehmen, ja. Genau. Wir dürfen dann auch mal sowas sagen wie, das ist doof.
Sehr schön.
Ja, dit wär ditte. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Ihr wisst, jeden Freitag kommt Bikers Paradise Podcast raus. Ihr tut uns einen ganz großen Gefallen, wenn ihr euren Freunden, Freundinnen Bescheid sagt, dass es uns gibt. Drückt Liken, drückt die Glocke, drückt das Häkchen. Was auch immer ihr drücken könnt, drückt es. Auch wenn es der Banknachbar ist.
Und vor allen Dingen bald Bikers Paradise auch an eurem Hinterrad.
Stimmt. Bis bald.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Höfner.